Willkommen zur dritten Folge von Die fünfte Reihe, unserem und eurem NHL-Podcast. Ich hoffe, ihr habt alle oder kamt auch alle in den Genuss vom Playoff-Hockey am vergangenen Wochenende. Wir haben das gute Wetter nicht genutzt und hingen abends eigentlich nur vom Fernseher, haben endlich wieder Playoff-Hockey geguckt und...
Mit offenem Fenster. Also so ganz ungenutzt haben wir es nicht gelassen.
Mit offenem Fenster und auf dem Balkon teilweise. Ja.
Teilweise.
es ist mega viel passiert. Wir können über mega, mega, mega viel sprechen. Deshalb denke ich, fangen wir einfach mal an mit unserer Highlight-Zeit. Die Kategorie haben wir jetzt so ein bisschen geschöpft, um auf ein paar persönliche Highlights aufmerksam zu machen. Muss jetzt nicht immer das krasseste Spiel sein, das krasseste Tor sein. Kann auch mal was ganz Buntes off the ice sein. Aber ich denke... Vielleicht einfach ein ganz guter Start für die Folge heute.
Genau, on the ice gab es ja so viel, da mussten wir off the ice gar nicht viel schauen.
Ja, wen hast du genommen oder hast du eine Person genommen? Ich weiß es nicht.
Ja, also hat sich in meinen Augen auch sehr aufgedrängt, gleich am ersten Abend. Dominik Kubalík von den Blackhawks, über den hatten wir schon in der zweiten Folge kurz gesprochen. Das ist ja einer der Bausteine ist für die Zukunft der Blackhawks, hat er saugeil unterstrichen. Alle reden immer nur von Patrick Kane und Taves. Gut, Taves hat auch zwei Buden gemacht, aber Kubalík hat beim 6-4-Sieg über die Oilers, der mich auch etwas überrascht hat, zwei Buden gemacht und drei Tore aufgelegt. Bis auf das erste Tor waren allen sechs Blackhawks-Toren also beteiligt. Damit auch Rekord aufgestellt, und zwar die meisten Punkte eines Rookies in der Geschichte der Blackhawks und die meisten Punkte eines Rookies in seinem ersten Playoff-Spiel in der gesamten NHL. Nur irgendein Kollege, dessen Name ich jetzt gerade nicht parat habe, in den 80er Jahren hat mal 6 dahin gebracht. Aber Hut ab.
Genau, also die meisten Punkte in einem Playoff-Debüt.
Als Rookie, genau.
Aber auch so war das ja echt auch ein krasses Spiel, und wir müssen einräumen, wir waren mit unseren Prognosen nicht ganz so erfolgreich, was die ersten Duelle angeht. Wir haben ja die Serien getippt, alles noch drin.
Ich war zwischenzeitlich echt ein bisschen niedergeschlagen, muss ich sagen.
Aber auch hier haben wir uns in der Serie eigentlich auf die Oilers festgelegt, wir beide auch. War nicht so doll, irgendwie fehlte da ein bisschen... Der Drive, ich weiß es nicht,
woran. Ganz unrecht hatten wir ja, finde ich nicht. Es lief ja doch so, wie wir es prognostiziert hatten. Und zwar bei den Oilers dreht sich alles um McDavid und Dreisaitl. Und wir hatten ja gedacht, die Jungs neben denen produzieren einfach ein bisschen was. Da kam nix. Ja. Also McDavid und Dreisaitl, ja, beide jeweils ein Tor und zwei Assists. Die haben abgeliefert, die beiden. Ryan Nugent-Hopkins, den wir auch hervorgehoben hatten, gleichen Stats, aber das war's schon. Alle anderen haben nichts gemacht. Zach Kassian Rating von -3 kann man direkt vergessen. Und im Tor Mike Smith, ging nach dem ersten Drittel schon runter. Katastrophale Leistung. Das erste Tor spielte einfach Dylan Strom die Scheibe in den Schläger und schon steht es 1-1. Und ich glaube, danach hat er ja 7 von 11 gehalten oder irgendwie sowas. Also das war einfach ein absolut gebrauchter Tag. Wenn Koskinen das nächste Spiel startet, kann es da ganz anders aussehen. Aber es war tatsächlich so, die Mannschaft um die Superstars hat nicht abgeliefert, die Superstars haben geliefert. Und deswegen haben die Hawks das Spiel auch verdient gewonnen.
Ja, die Superstars haben geliefert. Dreisaitl, eine Bude, ein Assist.
Zwei Assists,
also dürfen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Ne? Also trotzdem guter Auftakt eigentlich für ihn in diese Playoff-Serie.
Genau, ich bleibe auch trotz des relativ klaren Ergebnisses am Schluss weiter bei den Oilers, dass die Hawks knacken werden. Schauen wir mal.
Ja, dann wechseln wir mal kurz und dann zu meinem Star, wenn wir schon hier bei unseren deutschen Stars sind.
Ich bin gespannt.
Überraschung, Überraschung. Ich habe mich jetzt mal für Tobi Rieder entschieden. Fand ich nämlich mega geil.
Erstens, gute Wahl.
Schon, ne? Erstens generell mit den Flames. Die Flames haben mich auch ein bisschen überrascht und einfach ein echt geiles Spiel abgeliefert. Und Tobi Rieder hat eine Bude gemacht, das zwischenzeitige 2-1. In Unterzahl, schönes Rückhandtor fängt er da ab. Sein erster Playoff-Treffer überhaupt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, zählt es jetzt zu den Playoffs in den Statistiken wird ja irgendwie auch immer diskutiert. Wir geben ihm jetzt einfach, wir geben Tobi Rieder dieses Playoff-Tor.
Ja, wir haben auch jetzt Dominik Kubalik zum jüngsten Rookie gemacht, also, der hier bei seinem Playoff-Debüt so abgeräumt hat. Also jetzt kommen wir nicht mehr raus.
Ja, vor allen Dingen ja schon was Besonderes. Dann die Playoffs sind nun mal was anderes. Jetzt in diesem Turnierformat sowieso irgendwie eine ganz besondere Situation. Und dann da eine Bude zu machen. Tobi Rieder ja sonst nicht der, der in jedem Spiel sonst knipst. Bisher 4 Tore in 122 NHL-Spielen und dann aber mit so einem besonderen Tor und ja auch ein ganz wichtiges mit dem 2-1 auf dem Weg zum späteren 4-1.
Gut, aber das war ja nicht das einzige Highlight, oder?
Also bleiben wir noch ganz kurz bei den Flames. Noch eine Sache, bevor wir zu den Jets wechseln. 4-1, 3 Special-Teams-Tore.
Ja, das zeigt nochmal, dass es gerade in der Postseason essentiell ist, seine Special Teams unter Kontrolle zu haben. Wir werden danach noch ein paar Beispiele durchgehen, wie es einfach in die andere Richtung auch ausschlaggebend sein kann.
Ja, ich habe ja eben gesagt, also Rieder, das Shorthanded Goal in Unterzahl und dann noch zwei Tore für die Flames in Überzahl. Also ja, kann halt spielentscheidend sein.
Ich glaube, Johnny Gaudreau und Michael Backlund haben die 2 Buden gemacht im Powerplay. Und nochmal auf das Rieder-Tor zu sprechen zu kommen, saugeiles Penalty-Kill. Der Vorcheck, den die Flames da gefahren haben, war super. Die konnten, die Jets kamen gar nicht richtig in Position. Die Flames waren sofort da, haben sie vor der blauen Linie schon immer abgefangen. Und dann kann man einfach solche Puckverluste erzwingen und mal einen Konter fahren. Und ja, ist gut ausgegangen.
Ja, dann bisschen müssen wir einfach über die Aktion sprechen, die vielleicht jetzt auch diesen Flamesieg auch ein bisschen überschattet. Bei den Jets, das Foul oder die Verletzung, darum geht's, glaube ich. Also die Verletzung von Scheifele, ich glaube schon direkt im ersten Drittel muss er raus.
Da stand es auch 0-0 sogar.
Ja, also zu einer entscheidenden Phase ist natürlich mental dann wahrscheinlich für seine Mannschaft nicht leicht wegzustecken, wenn so ein wichtiger Spieler vom Eis geht und vor allen Dingen so, er musste gestützt werden, fast schon getragen werden. Sieht natürlich nie gut aus. Aber war es ein Foul? War es kein Foul?
Ich habe es mir jetzt wirklich oft angeschaut. Und ist so ganz sicher bin ich nicht sicher. Der Trainer der Jets ist sich sicher. Der schimpft aufs Übelste auf Tkachuk. Schmutziger Hit und hätte seine Karriere beenden können und so weiter und so weiter. Klar, Scheifele steht an der Bande. Tkachuk kommt von hinten und es sieht fast so aus, als würde er im letzten Moment noch ein bisschen den Schlittschuh anheben und trifft dann eben Scheifele mit den Kufen hinten an der Wade. Aber gut, man kann auch so bremsen, versuchen, stehen zu bleiben. Ich will ihm da jetzt keine böse Absicht unterstellen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Tkachuk wahrscheinlich dann auch noch in so einer Situation, erstes Playoff-Spiel, damit zu kämpfen, dass sein Ruf natürlich ihm auch ein bisschen vorauseilt. Und ja, da denkt man, geht man vielleicht schon eher von was Bösem aus, oder wenn man dann als Trainer der gegnerischen Mannschaft so eine Szene sieht, denkst du, dass er wieder brutal zugelangt hat oder so. Also ich glaube es auch nicht. Ich glaube, es ist einfach, also scheiße, es ist sowieso, ja. Wir wünschen dir keinem irgendwelche Verletzungen. Auch nicht Tkachuk hat sich auch nach dem Spiel dazu geäußert, dass ihm natürlich, wenn sich jemand, one of those guys gets hurt, nie schön, also.
Ja, am Ende sind es ja sogar 2 of those guys. Patrick Laine ist auch noch verletzt rausgegangen. Der ist jetzt, glaube ich, noch nicht ganz sicher raus für das nächste Spiel. Aber wenn die beiden fehlen, dann wird es für 2 Drittel deiner ersten Reihe weg. Dann wird es sehr schwer für die Jets. Hoffen wir das Beste, dass zumindest Laine noch zurückkommen kann. Sonst muss ich sagen, sehe ich echt schwarz für die Jets.
Ja. Machen wir da fürs Erste den Haken dran oder hast du zu dem Matchup irgendwie noch was
nee, tatsächlich
dir auf der Seele brennt?
Brennt mir da nichts auf der Seele.
Was war denn so für dich die größte Überraschung? Wir wollen ja jetzt auch noch nicht urteilen, wir haben auch gesagt, wir bleiben bei unseren Serientipps jetzt erstmal weitestgehend. Die größte Überraschung in diesen Serien oder auch in der Round Robin?
Brauche ich jetzt nicht lang überlegen, dass die Montreal Canadiens tatsächlich gegen die Pittsburgh Penguins gewinnen. Dachte niemand, fand ich natürlich dann doch ganz geil, muss ich sagen. Es ist so gelaufen, wie es nur hätte laufen können. Und zwar Carey Price ist richtig heiß gelaufen, hat, ich weiß nicht, im ersten Drittel 14, 15 Saves gehabt. Die Pittsburgh Penguins sind an ihm verzweifelt. Und dann die zwei Youngster bei den Habs, das hat mich besonders gefreut. Kotkaniemi und Nick Suzuki haben beide getroffen, zu zwei, also 1-0 und 2-0 Führung. Das sind die auf die Zukunft der Montreal Canadiens dann fußt. Also saugeil, vor allem, dass Kotkaniemi war, ich weiß nicht, nach 15 Spieltagen war der dann in der AHL und ist jetzt erst wieder ins erste Team gerückt. Trifft gleich, auch wenn es ein bisschen ein Duseltor war, aber er war da. Dann der Ausgleich und Overtime-Sieg für die Habs am Ende. Ich denke, die Pittsburgh Penguins werden aber noch jetzt gestärkt zurückkommen. Eine Sache muss ich jetzt noch bei dieser Geschichte erzählen, was mich tierisch aufgeregt hat. Und zwar war das Spiel am Samstag um 2 Uhr nachts. Deswegen haben wir es nicht geguckt. War dann einfach schon gepennt. Ich habe dann die Ergebnisse in der Früh nicht nachgeguckt, extra nicht aufs Handy geguckt und bin dann aufgestanden, in Ruhe Kaffee gekocht und dachte mir, jetzt schaue ich mir die Highlights an, ohne Ergebnisse zu wissen. Habe dann auf Condensed Game geklickt, was die längeren Highlights sind. Die gehen so ungefähr 10 Minuten. Mir die Highlights angeschaut, alles wunderbar. 3-2 Sieg. Und habe dann irgendwann im Laufe des Tages ein bisschen mit meinem iPad gespielt und sehe dann bei TSN, aha, Jonathan Drouin vergibt in der Overtime einen Penalty-Shot. Lese weiter, sehe 3 Minuten vor Schluss, Connor Sheary vergibt auch einen Penalty-Shot. In den Highlights war nichts davon zu sehen. Das wäre ungefähr so, wenn das Champions-League-Finale 2012 jemand die Highlights schneidet und sich denkt, ah, den Elfmeter von Arjen Robben in der Verlängerung gegen Chelsea, den bringen wir jetzt nicht in den Highlights, weil er war ja eh nicht drin. Wir müssten ja sowieso weiter gucken. Also, ich weiß nicht, ich weiß, wahrscheinlich schneidet es ein Roboter, denke ich. Aber trotzdem, da muss ja einer drüber gucken und dann vielleicht mal einen Highlight-Haken setzen, dass das dann auch noch mit reinkommt.
Ja, die Habs-Serie ist, glaube ich, wirklich so die Serie, wo die meisten Leute überrascht waren oder am stärksten überrascht waren. Für mich persönlich war es dann doch eher die Round Robin mit den Flyers und den Bruins. Die Flyers am Ende 4-1 gewonnen, also auch in der Höhe echt deutlich und auch von der Leistung war es ein leistungsgerechtes Ergebnis. Bruins haben eigentlich alles vermissen lassen, was man so von ihnen erwartet hat. Gesagt, die sind gierig, ihr Slogan auf Insta auch immer still hungry, davon hat man wenig gesehen, ging gar nichts. Die einzigen, die was gerissen haben, waren die vierte Reihe, also die ganzen Superstars, alle ein bisschen blass. Weiß nicht, hat mich wirklich underwhelmed und auch ein bisschen enttäuscht, der Auftritt.
Du hast den Nagel da voll auf den Kopf getroffen. Und zwar ist nicht, also ich finde nicht das Ergebnis so überraschend, sondern wirklich...
Nee, die Art und Weise.
Die Leistung der Bruins. Das war wenig bis gar nichts. Also ich habe jetzt vorher nochmal nachgeguckt, insgesamt hatten die Bruins 35 Schüsse aufs Tor. Aber eine richtige Torschuss hast du bei auch nicht gesehen, nee. Bis auf das eine Tor.
Nee.
Und ganz erschreckend war nach dem 1-2, also nach dem Anschlusstreffer der Bruins,
direkt.
8 Sekunden hat es gedauert, bis die Flyers das 3-1 geschossen hatten. Und dann bis zum 4-1 hatten, glaube ich, die Flyers 10 Schüsse und die Bruins keinen einzigen. Also man hat sich da richtig hängen lassen, nichts mehr nach vorne getan. Das kann dem Coach gar nicht gefallen. Dazu kommt noch, dass hier Tuukka Rask ausgefallen ist. Halak hat jetzt auch keinen schlechten Job gemacht, aber ich denke, wenn dein Nummer 1 Goalie im Tor steht, ist einfach die Mannschaft selbstbewusster und geht schon mit einer ganz anderen Körper.
Finde ich aber halt eben bei den Bruins nicht. Generell gilt es bestimmt und natürlich ist Rask da deutlich die 1 und Halak die 2. Aber trotzdem haben wir ja auch drüber gesprochen, es ist eines der besseren, wenn nicht sogar das beste Torhüter-Duo, nicht jetzt einzeln, sondern einfach in der Stärke gemeinsam. Und dann muss doch so eine Top-Mannschaft wie die Bruins dürfen doch dann nicht einen Gang runterschalten oder weniger Vertrauen haben oder da darf doch die Luft dann nicht raus sein, nur weil du auf der Torhüter-Position wechseln musst.
Ich denke auch nicht, aber irgendwo ist ja die Luft raus. Ich kann mir jetzt auch nicht erklären, das war jetzt ein Erklärungsansatz, eine Idee, aber klar, die Leistung so zu rechtfertigen, ist zu einfach. ich denke, es spielt mit rein, aber trotzdem indiskutabel, was da abgeliefert wurde.
Ja, also bei mir schwingt da natürlich auch vielleicht noch ein paar andere Emotionen mit, aber auch generell, auch für den neutralen Zuschauer war das, glaube ich, ein bisschen ja, verwundernd und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen enttäuschend. Soll aber natürlich nicht despektierlich gemeint sein gegenüber den Flyers. Die haben es halt einfach auch gut gemacht und einfach verdient den Sieg geholt. Aber vielleicht gucken wir einfach mal, wenn wir hier bei den Bruins sind, auf eine andere Mannschaft, die Bruins auch schon geschlagen hat, die Blues.
Oh ja.
Wenn wir schon bei schmerzhaften Sachen sind, machen wir doch gleich weiter.
Das war ein geiles Spiel, muss ich sagen. Richtig viel Power am Anfang. Die Avs haben die Blues überrollt im ersten Drittel. 16-3 Schüsse oder so. Am Ende sind die Blues allerdings mit 1-0 in Führung gegangen. Und dann wurde es richtig verrückt. Hin und her, beide Torhüter haben wahnsinnig gut gehalten. Es war übrigens Philipp Gruber am Tor.
Ja, richtig geil.
Und
hat mich voll gefreut.
Ja, und Man of the Match, glaube ich, dann geworden. Richtig cool gemacht. Und dann wurde es kurios. Binnington hat auch richtig alles vernagelt. Und dann kam das 1-1, was, ich muss es dir danach noch zeigen, echt lustig war. Und zwar will Ryan Graves passen, trifft den Puck nicht. Und dadurch verlieren irgendwie alle ihre Position und er kann einfach ganz locker einschieben. Das Siegtor war dann ähnlich geil und zwar ist es 0,1 Sekunden vor Abpfiff gefallen. Ewig hat die Video Review gedauert. Powerplay-Tor war das, kurz am Pfosten und dann hat Nazem Kadri abgestaubt und der Puck ist 4 cm hinter der Linie, als dann die Sirene ertönt. Also, man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, dass beide Mannschaften mit dem Tempo, das sie aufs Eis legen, ein Titelfavorit sind. Die werden noch allen viel Spaß bereiten.
Dann gucken wir einfach mal auf eine andere Serie. Keine Ahnung, was ist was mit Minnesota? Wie haben die dir gefallen? 3-0? Ansage zumindest.
Das war wirklich eine Ansage. Die größte Ansage hat der Coach vorm Spiel geliefert, fand ich, indem er einen Torhüterwechsel vorgenommen hatte. Wir hatten ja noch drüber geredet, aber dass er einfach den Ersatztorhüter ins Tor stellt, haben wir nicht vorher
gesehen. Ja, richtig mutig und belohnt. Voll cool.
Fand ich auch. Vor allem, das war der. Was denkst du, wann der das letzte Mal in einem Playoff-Spiel im Tor stand?
Keine Ahnung.
2014. Und es ist auch sein erster Shutout gewesen für Alex Stalock.
Playoffs-Shutout,
richtig. Vorsicht. Danke. Und dazu kommt noch, dass ein bisschen Pech dann auch noch mitgespielt hat, weil den wir eigentlich gelobt hatten vor dem Duell, Jakob Markström, gepatzt hat vorm 0-1. Und dann sind sie einfach im Rückstand hinterhergelaufen. Es wurde immer schwerer. Alex Stalock hat super gehalten. Und schwuppdiwupp ist man 0-1 hinten.
Schwuppdiwupp habe ich auch lange nicht mehr gehört.
Ja, das...
Sagen das die coolen Kids heutzutage wieder.
Ü30 ist das völlig legitim.
Achso, okay. Entschuldigung, da kann ich nicht mitreden.
Kommt noch.
Okay, ja, aber wirklich beeindruckender Auftritt von Minnesota. Richtig gut. Und ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gucken wir einfach mal auf ganz an den Anfang. Die Rangers gegen die Hurricanes haben diese wirklich ganz besondere Playoff-Zeit ja jetzt im Juli eröffnet.
Genau, das ist, wie ich schon sagte, wird es mein Lieblingsduell sein. Und wir hatten ja vorher schon mal die Special Teams, hattest du angesprochen, bei den Calgary Flames. Hier haben wir genau das Gegenteil gesehen.
Ja.
So viel Strafen habe ich noch, ich weiß nicht wann oder ob überhaupt in einem Playoff-Spiel gesehen, insgesamt 14. Also beide Mannschaften hatten 7-mal Powerplay. Und die Rangers, 0 von 7, das kann es nicht sein. Ich hatte noch das Powerplay so gelobt, es ist auch eigentlich viel besser. Und sie haben kein einziges Tor gemacht, die Canes auch nur 1 von 7, aber am Ende sieht man 3-2 Endstand. Eine Tor hat es ausgemacht.
Das Krasseste war eigentlich, dass wir nach dem Duell ja die Blackhawks gegen die Oilers gesehen haben und auf einmal hat man gesehen, wie ein Powerplay aussieht.
Das stimmt, ja, also die Puckbewegung, insbesondere von den Blackhawks, war viel besser.
Unglaublich, was da für ein Unterschied war im Tempo. Das war wirklich richtig krass, ja.
Wobei, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ja, aber die Hurricanes haben es auch echt gut verteidigt, muss man sagen.
Klar, Medaille hat immer zwei Seiten, aber trotzdem, ich fand, es sah schon echt anders aus. Viel mehr Tempo, viel mehr Aggressivität und sind viel mehr aufs Tor gegangen. Also vorher bei den Rangers kam halt überhaupt kein Zug zum Tor zustande, bei den Überzahlspiel.
Ja, ich denke, das werden wir jetzt aber im Game 2 auch ein bisschen anders sehen, dass der Coach da ein bisschen umstellt, vielleicht an der Blue Line ein paar Veränderungen vornimmt. Weil wenn, also von den Rangers ist die größte Stärke das Powerplay, und wenn das halt ausfällt, dann sehe ich sie nicht besonders weit kommen und vor allem nicht die Hurricanes schlagen.
Aber ganz kurz, weil du hast jetzt noch was gesagt mit den 14 Strafen beim Rangers gegen Hurricanes. Ich fand es generell, gab es viele Strafen, einfach weil sich die Jungs geschlagen haben. Also ich finde, auf dieses, ja, nennen wir es jetzt mal Mittel, du weißt ja, ich bin da nicht so ein Fan von, haben irgendwie viele Spieler zurückgegriffen. Also gab dann doch einige, die die Gloves gedroppt haben.
Ja, jetzt. Und nicht nur, dass sie sich geschlagen haben, auch viele Strafzeiten für übertriebene Härte, also für Bandencheck oder sowas ähnliches. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass einfach die vielleicht ein kleines Motivationsproblem haben, jetzt mit ohne Zuschauer, den leeren Rängen sind die ja auch nicht gewohnt. Und das sieht man ja schon häufiger, auch wenn eine Mannschaft jetzt gerade einfach keinen Zugriff aufs Spiel bekommt, dass dann mal so eine Aktion von irgendeinem Spieler, ein Hit, ein harter Hit oder vielleicht doch mal eine Schlägerei, da nochmal einen Ruck durch die Mannschaft senden kann und nochmal den zusätzlichen Motivationsschub bietet. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Intensität dann nicht so ganz gegeben ist und man so versuchen will, das Spiel auf ein anderes Level zu heben.
Ja, also ich verstehe die Signalwirkung dahinter. Ich persönlich einfach finde, es ist kein gutes Mittel. Also ich würde darauf nicht zurückgreifen. Ich finde, du kannst auch Härte zeigen, genauso wie in anderen Sportarten, durch vielleicht auch manchmal ein bisschen unfaire Fouls oder aber im Eishockey einfach mal durch einen sauberen Check gegen den Starspieler von den anderen. Hat für mich die gleiche Wirkung auf deine Jungs, auf dein Team. Aber ist meine Meinung dazu. Keine Ahnung, vielleicht brauchen sie es jetzt ohne Fans. Wie fandst du es generell ohne die Fans? Oder?
Ich fand, sie haben es super umgesetzt. Also durch die Übertragung im Fernsehen bekommt man sowieso nicht so viel mit von den Fans, da die Mikros, glaube ich, aufs Eis immer gerichtet sind. Aber ansonsten, die Umsetzung haben sie gut gemacht. Zwischenzeitlich auch mit den kleinen Einblendungen der ganzen Fans. Hat mir gut gefallen.
Ja, also ich finde, das Einzige, wo man es ein bisschen vermisst, ist halt die Tore. Da ist schon sehr wenig Emotion dahinter. Da merkt man schon, während des Spiels ist es einem eigentlich wurscht. Also ist ja auch anders als beim Fußball jetzt, wo da man die Emotionen von den Rängen
braucht. Ganz anders. Also mir ist jetzt in jeder Sportart, die ich jetzt verfolgt habe mit leeren Rängen, beim Eishockey am wenigsten aufgefallen, dass da niemand in der Halle sitzt.
Also ich fand, Baseball ohne Fans war schon auch in Ordnung im Fernsehen.
Das war für mich das Schlimmste. Das ging gar nicht. Nee, Spaß beiseite. Fand ich wirklich, da sind die total laut im Baseball immer.
Aber das hörst du doch nicht im Fernsehen.
Dann gucke ich vielleicht nicht so intensiv Baseball wie du. Hä? Ich höre sie schon.
Okay. Du guckst halt nicht das Spiel, sondern nur, was so auf den Rängen passiert.
Ist ja auch ehrlicherweise mehr los meistens.
Nee, aber ja, ich fand auch, sie haben es, also man kann es gut anschauen im Fernsehen. Und also ich bin gespannt, wie es halt vielleicht später ist, wenn so ein bisschen die erste Euphorie von uns auch abgeklungen ist, dass jetzt generell, also man freut sich ja generell einfach wieder, die Übertragung zu schauen. Und vielleicht ebbt das irgendwann ein bisschen wieder ab und dann zum Finale müssen sie jetzt schon dann auch nochmal ein bisschen was auffahren. Und werden sie, glaube ich, auch.
Entweder es ebbt ab oder wir gewöhnen uns einfach dran. Ich meine, ja. In der Bundesliga dachte ich am Anfang, boah, das schaffe ich nicht, da habe ich teilweise ausgeschaltet. Aber dann am Schluss.
Ich habe mich nicht dran gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe immer auf diese Funktion zurückgegriffen, dass man den Zuschauersound künstlich reinblenden kann. Also
ja, wenn ich über den Sky Receiver geguckt habe, ich das auch gemacht, aber so Sky Go geht es ja nicht. Aber ich muss sagen, ich habe es danach auch wieder ein bisschen mehr mich mit dem Spiel auseinandergesetzt, würde ich fast schon sagen.
Ja, das stimmt.
Ich habe intensiver Fußball geschaut als davor.
Ja. Ja, man ändert seinen Blick ein bisschen. Das stimmt schon, ja.
Das soll es dann auch von unserer Seite aus gewesen sein.
Ja, denke auch.
Heute Abend geht's weiter. Wir sind schon on fire.
Claro.
Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
Genau, ja. Am Donnerstag nehmen wir wieder auf.
Vielleicht haben wir da schon die ersten Entscheidungen. Ja. Kann sein.
Und wir freuen uns übrigens, dass ihr zuhört. Aber wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Ja, wir fangen da natürlich auch gerade erst an, genauso wie hier auf Spotify mit dem Podcast, aber ich glaube, es ist ganz witzig und haben ein paar Abstimmungen da und genau, schaut einfach mal vorbei. Es ist @5.Reihe, ein Wort und 5 mit UE.
Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was oder einfach Bock habt, uns zu schreiben, da ist es ganz easy. Wir antworten auch, versprochen.
Ja, genau.
Und dann hören wir uns Donnerstag wieder.
Bis dann.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.